SWR 2 Forum.
Mit aller Staatsmacht Märkte schaffen, welche Industriepolitik braucht Deutschland? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die fetten Jahre sind vorbei. Alles spricht dafür, dass es der Wirtschaft bald schlechter geht. Vor dem Hintergrund trüber Aussichten wächst das Interesse an einer Politik, die steuernd, motivierend, zukunftsweisend und pragmatisch in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Ein Vorstoß von Wirtschaftsminister Altmaier für eine nationale Industriestrategie 2030 stieß zunächst auf wenig Begeisterung, aber die Debatte geht weiter. Die EU macht jetzt den Green Deal zu ihrer zentralen Aufgabe. Klimaschutz und Wirtschaftsentwicklung gehen nun Hand in Hand. Welche Investitionen, welche Innovationen können den Abschwung verhindern? Auf welche Technologien soll der Standort Deutschland in Zukunft setzen? Und wie kann, darf und soll Politik den Strukturwandel beeinflussen? Dazu diskutieren Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Dr. Andreas Zielonka, Leiter des Forschungsinstituts Edelmetalle und Metallchemie in Schwäbisch Gmünd. Er ist auch Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen und Lisa Nienhaus, sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Zeit in Hamburg. Frau Nienhaus, lange hat man das Wort Industriepolitik nicht wirklich wahrgenommen. Dann hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Februar ein Papier vorgelegt und dann gab es eine gehörige Portion Kritik. Warum und wieso, dazu später mehr. Aber eines muss man Altmaier doch zugutehalten. Er hat eine Diskussion losgetreten, eine überfällige und notwendige Diskussion.
Also eine Diskussion hat er auf jeden Fall losgetreten, weil sich alle erstmal wahnsinnig aufgeregt haben über seinen allerersten Vorschlag. Und dann hat er etwas getan, von dem er, glaube ich, selber vielleicht nicht so genau wusste, wie das in Deutschland einschlagen würde. Er hat das Wort Industriepolitik benutzt. Und in Deutschland ist das wahnsinnig verpönt gewesen. Für ganz lange Zeit. Das bedeutet nicht, dass wir keine Industriepolitik hatten. Wir hatten natürlich immer eine. In dem Sinne, dass wir beispielsweise die Autoindustrie doch immer sehr freundlich oder die Politik die Autoindustrie doch immer sehr freundlich behandelt hat. Aber es wurde nicht so thematisiert und sehr ungern offen darüber geredet. Das hat er jetzt geändert. Teile seines Papiers waren auch wirklich extrem interessant und müsste man unbedingt diskutieren. Und Teile waren halt fürchterlich, wo man dachte, da hat er jetzt irgendwie überhaupt gar nicht verstanden, wie die deutsche Wirtschaft funktioniert. Und deswegen auch dieses etwas sehr geteilte Echo auf seinen Vorstoß. Also eine Diskussion, die man führen muss, aber muss man sie mit dem Begriff Industriepolitik führen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er besser daran getan, den einfach zu vermeiden.
Herr Barth, um im globalen Wettbewerb mit China und den USA bestehen zu können, müsse der Staat Unternehmen verstärkt helfen und gerade führende Firmen fördern. Das ist auf den Punkt gebracht, die Idee aus dem Wirtschaftsministerium. Ist die Idee jetzt nun richtig oder falsch oder irgendwas dazwischen?
Ich glaube, es ist richtig, dass wir starke und große Unternehmen brauchen. Die Industrie ist viel zu wichtig, als dass sich Politik nicht darum kümmern sollte. Das ist immerhin über ein Viertel der Wirtschaft insgesamt ist Industrie. Also das ist ein ganz wichtiger Kern und deshalb gibt es natürlich immer eine Industriepolitik und wir brauchen starke Unternehmen auf starken Märkten. Aber ob das jetzt diejenigen sind, die wirklich immer diese dominierende Größe haben müssen oder ob das nicht welche sind, die auch großer Mittelstand sein können. Und dann sind wir bei der Frage, wie kommen wir denn dahin? Das eine ist, welche sind die Rahmenbedingungen? Wie schaffe ich es, dass Unternehmen innovativ sein können, dass Unternehmen auf die Herausforderungen, die vor ihnen stehen, reagieren können? Das ist sozusagen die eine Art der Industriepolitik. Und die andere Art der Industriepolitik wäre, wenn im Wirtschaftsministerium oder im Parlament definiert wird, wer soll denn jetzt welche Rolle spielen. Und da wird es dann in der Tat schwierig.
Herr Zielonka, Sie sind ja ganz nah dran an der Forschung und an den kleinen und mittleren Unternehmen. Deren Fähigkeit, neue Produkte und Methoden zu entwickeln, das ist eine ganz, ganz wichtige Zutat für unseren Wohlstand. Haben denn Sie den Eindruck, dass es einer staatlichen Anstrengung bedarf, damit die Erfinder und Unternehmer noch besser erfinden, noch mehr unternehmen?
Also ich denke, dass es ganz notwendig ist, eine gute Forschungsinfrastruktur zu schaffen. Und das heißt nicht nur Infrastruktur, die Rahmenbedingungen für Forschungsinstitute, sondern auch die Frage, inwieweit kann Politik, kann Forschungs- und Wirtschaftsministerium da ganz gezielt Innovation und Forschung unterstützen. Die Anforderungen, heute noch einen Beitrag zu leisten, um neue Produkte oder neue Prozesse in den Markt zu bringen, sind enorm hoch. Und oft sind gerade die kleinen und mittelständischen Firmen, die ja ganz stark auch Träger der Wirtschaft sind, gar nicht in der Lage, dies allein zu tun. Und dafür gibt es aber sehr gute Möglichkeiten in Deutschland. Es gibt eine sehr gute Infrastruktur, auch die von Ihnen beschriebene Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, die ja seit 65 Jahren hier als Repräsentant praktisch der kleinen und mittelständischen Wirtschaft in 100 verschiedenen Mitgliedsvereinigungen diesen Auftrag auch repräsentiert. Und da sehe ich das zum einen aus der Frage Forschungsförderung, aber natürlich auch als Institutsleiter auf der anderen Seite, wo wir ganz konkret die Forschung für unsere mittelständischen Kunden durchführen.
Jetzt ist es schon angesprochen, man redet ungern über Industriepolitik. Industriepolitik, das ist sozusagen ein I-Wort. Man nimmt es ungern in den Mund. Warum eigentlich?
Also im Prinzip finde ich, das Wort ist einfach falsch gewählt, weil es was suggeriert, was, glaube ich, die meisten in Deutschland gar nicht wollen. Wobei nicht ganz klar ist, was Herr Altmaier wollte. Aber sagen wir mal, Industriepolitik, da denkt man an beispielsweise die französische Industriepolitik, da denkt man schnell an so verkrustete, halbstaatliche Großkonzerne, die sozusagen immer weiter durchgeschleppt werden, auch wenn sie es vielleicht gar nicht mehr können. Und wenn man so denkt, dann möchte man das eigentlich nicht haben. Das, worüber Herr Zielonka vorhin gesprochen hat, das ist ja sozusagen das aus dem Altmaier-Papier, was eigentlich interessant ist. Und das ist überhaupt gar keine Industriepolitik, meiner Meinung nach, sondern das ist Innovationspolitik. Und wenn Herr Altmaier über Innovationspolitik geredet hätte und das Wort Industriepolitik vielleicht irgendwo klein hätte fallen lassen, aber nicht zu seinem großen Thema gemacht hätte, ich glaube, er hätte sehr viel mehr Zustimmung bekommen. Und da wären wir auch viel deutlicher bei dem wichtigen Thema gewesen, was Deutschland eigentlich in den vergangenen Jahren hat vermissen lassen.
Ich glaube, es sind nicht nur Innovationen. Ich glaube, es sind schon noch eine Reihe von anderen Themen, die für industrielle Entwicklung hier im Land wichtig sind. Wenn wir Unternehmen befragen, was sind denn die Sachen, die als Hemmnisse im Augenblick zu sehen sind, dann sind das zum Teil politische Unsicherheiten, was Regulierung angeht, dann sind das Steuern und Abgaben, die verhältnismäßig hoch sind und natürlich auch die Innovationsinfrastruktur und die Innovationspotenziale. Aber ich glaube, wenn wir die Frage beantworten wollen, was müssen wir denn tun, um die industrielle Basis dieses Landes zu erhalten und weiter wachsen zu lassen, dann ist es mehr als nur Innovation. Ich finde den Begriff gar nicht so verkehrt und ich glaube, wir müssen vor Industriepolitik auch keine Angst haben, weil in der Tat, wie Sie vorhin sagten, Frau Nienhuis, wir machen ja de facto Industriepolitik, auch wenn wir es vielleicht nicht so nennen. Und die Frage sollte doch eher sein, welche Art und wie. Wir machen ja auch Umweltpolitik und streiten uns darüber, wie sie denn aussehen soll, ohne dass irgendjemand den Begriff in Frage stellen würde.
Herr Zielonka, Sie sind ja biografisch aus der DDR-Zeit noch hierher gestartet in unser kapitalistisches Leben. Haben Sie von daher vielleicht noch irgendwelche Vorbehalte in Richtung Planwirtschaft?
Also Planwirtschaft hat ja nicht funktioniert, das haben wir erlebt und haben wir glücklicherweise auch hinter uns und die Zeit ist glücklicherweise vorbei. Es ist so, dass man sagen muss, die Frage, wie steuert man auch Prozesse, wie steuert man auch Innovationspolitik, wie es eben angesprochen wurde, das ist natürlich die Frage, ob man es top-down macht, ob man vorgibt, wo man sagt, jetzt setzen wir mal die Ziele. Oder ob man solche Strukturen benutzt, wie sie ja auch zum Beispiel in der AIF existieren, dass man bottom-up aus der Industrie, aus einem ganz starken Einbinden der Firmen heraus die Themen konkretisiert und dann sagt, dafür stellen wir einen Rahmen zur Verfügung, damit bringen wir Firmen mit Forschungseinrichtungen zusammen und schaffen damit ein Umfeld, was es ermöglicht, auch diese Firmen ganz konkret zu unterstützen. Und man muss ja sagen, dass gerade bei der AIF die Jahrhundertmitgliedsvereinigung repräsentiert, da sind ja alle technologischen Bereiche Deutschlands abgedeckt. Und wir sind oft so fokussiert auf die Automobilindustrie, auf den großen Maschinenbau. Aber es gibt hunderte von anderen Technologiefeldern, in denen genauso Innovation notwendig ist und in denen genau die gleichen Fragestellungen stehen. Und ich denke, da könnte man einen sehr großen Beitrag leisten, wenn man dieses Bottom-up-Prinzip noch stärken würde.
Sie sprechen jetzt die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen ein. Daneben gibt es ja noch die Fraunhofer-Institute, die eben auch vor wettbewerbliche Forschung betreiben, so heißt das. Ein Bonmot lautet, bei Fraunhofer wird das Geld verdient und bei Max Planck die Nobelpreise. Und dann gibt es natürlich noch die Forschung, die in den Unternehmen selbst geleistet wird, vor allem gerade in den ganz großen Unternehmen. Also wenn wir jetzt das alles zusammenfassen, worüber sollten wir uns kümmern? Worauf müssen wir uns fokussieren? Auf Innovation oder doch eher auf Standortpflege?
Ich glaube, das ist schon beides. Also Innovation ist natürlich der Kern. Wenn wir an die großen Disruptionen, die vor uns liegen, die durch Klimawandel kommen, die durch Digitalisierung kommen und anderes, wenn wir darauf reagieren wollen, dann geht das nur über Innovation. Und da sind wir in der Tat stark. Die Stärke der deutschen Industrie basiert zu guten Teilen darauf, dass wir innovative Unternehmen haben, die in Kombination mit Forschungseinrichtungen, eigenen und auch staatlichen zusammen Forschung betreiben und Innovationen betreiben, wie in wenigen anderen Ländern. Und das muss sozusagen weitergeführt werden. Das muss auch auf neue Technologien hin mit neue Fragen mit ausgerichtet und erweitert werden. Aber wir dürfen auch die klassischen Standortsthemen, die zunehmend wiederkommen, weil wir beispielsweise, was die Steuerbelastung angeht, zunehmend an die Spitze gerückt sind und an vielen anderen Stellen auch
Energiekosten
ganz weit oben mit sind. Das trifft natürlich auch nur einige, aber durchaus relevante Teile in der Industrie wieder. Also dürfen das auch nicht aus dem Blick verlieren.
Fachleute erwarten jetzt eine Rezession. Das IFO-Institut warnt in einer aktuellen Pressemeldung, Zitat, die Schwäche in der Industrie breitet sich wie ein Ölfleck nach und nach in andere Wirtschaftsbereiche aus. Dieses Alarmsignal könnte ein Staat doch dazu verleiten zu sagen, jetzt muss ich erstmal kurzfristig reingehen. Aber das ist ja nicht gemeint. Wir reden ja über Konzepte, die in 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahren wirken sollen. Industriestrategie 2030, das ist ein 10-Jahres-Horizont. Also wie sieht denn das wissenschaftlich korrekt und praktisch umsetzbar dann konkret aus?
Ich glaube schon, dass es richtig ist, das zu trennen. Also Konjunktur ist was Kurzfristiges. Das sind die Schwankungen, die wir über die Jahre immer wieder sehen, die wir die letzten Jahre nicht gesehen haben. Und jetzt haben wir in der Tat in der Industrie eine ausgesprochene Delle und gesamtwirtschaftlich zuletzt auch Nullwachstum oder sogar ein kleines Minus. Noch nicht so, wie wir das 2008, 2009 hatten in der Krise. Also insofern auch damit nicht vergleichbar und auch nicht notwendig, da sofort mit großen Programmen hinterherzulaufen. Vor allem, das ist dann vielleicht auch etwas, was Industriepolitik in Verruf gebracht hat, wenn man dann solche Gelegenheiten nutzt, um kurzfristig irgendwas von oben herab zu definieren, zusammenzuschließen, zu bestimmen oder auch gegen, wie wir das noch vor 15 oder 20 Jahren erlebt haben, gegen die Marktsituation zu retten. Also die Rettungsprogramme, die es immer wieder gab für einzelne Firmen, wo Politik dann vorgefahren ist und gesagt hat, wir versuchen jetzt das Unternehmen zu retten, als die Kameras weg waren, dann war es doch sehr viel schlechter als versprochen. Das sind natürlich Dinge, die dann unter Industriepolitik mitgelaufen sind, die sich nicht wiederholen sollten.
Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde nicht, dass man das so klar trennen kann, jetzt sozusagen Konjunktur und langfristige Industriepolitik. Ich würde eher sagen, das, was wir jetzt erleben, zeigt uns, wo quasi die Schwäche Deutschlands liegt. Die liegt daran, an dem, was auch unsere Stärke ist, nämlich, dass wir wahnsinnig abhängig von der Industrie sind. Das erkennt man quasi in so einer Situation wie der jetzigen, wo wir quasi über die Industrie in eine Rezession rutschen. Da ist die Frage, was tut man da? Und so ein klassisches Konjunkturprogramm kann man natürlich immer aufsetzen. Dafür müsste es allerdings noch ein bisschen dramatischer werden, als es jetzt ist. Aber ich finde, und auch sehr viele Ökonomen sagen, es wäre jetzt an der Zeit mal zu überlegen, wenn es jetzt wirklich bergab geht, ob das nicht der Moment ist, wo man das beides ein wenig verbindet. Also sozusagen die Idee von Innovationspolitik verbunden mit Investitionen, die vielleicht auch der Staat finanziert teilweise, ob man das in dieser Situation nicht einfach umsetzt. Und ich glaube, das wäre eigentlich das, was dem Land jetzt nach 10 Jahren des wirtschaftspolitischen Stillstandes mal guttun würde.
Weiß denn der Staat, was er tun sollte? Weiß er, wo man investieren muss? Das ist ja das große Problem, es wurde schon angesprochen, in Frankreich, dann werden halt Sektoren künstlich beatmet, die einfach zu mächtig sind, als dass man sie fallen lassen könnte, was dann aber auch dazu führt, dass es eine Verfilzung, eine Vermischung, eine Verkrustung gibt zwischen Politik und Wirtschaft. Das ist nicht unbedingt ein innovativer Ansatz.
Ja, das ist ja die große Debatte im Moment. Die große Debatte ist, wie macht man sozusagen so eine Innovationspolitik so, dass sie nicht sagt, wir brauchen jetzt künstliche Intelligenz und dann setzen wir da, weiß ich nicht, wie viele Milliarden rein und nachher stellen wir fest, oh je, künstliche Intelligenz war es doch nicht. Ja, oder wir können es nicht. Sondern wie macht man so eine Innovationspolitik so, dass am Ende etwas herauskommen kann, womit wir womöglich heute noch gar nicht rechnen? Und da finde ich es eigentlich, so langweilig es vielleicht klingt, der Ansatz, den auch Herr Zielonka vorhin genannt hat, der beste, sozusagen durch eine breite Forschungsförderung, ist nicht so super beliebt, weil es so unsexy klingt, glaube ich, aber deswegen ist es jetzt nicht falsch.
Kann ich Ihnen nur recht geben, Frau Nienhaus.
Aber geben Sie uns doch mal ein praktisches Bild, Herr Zielonka. Kaum einer von uns hat jemals einem Tüftler beim Tüfteln zugesehen. Man macht sich davon so eine putzige Vorstellung, aber wie funktioniert das dann? Am konkreten Beispiel.
Vielleicht, bevor ich das gerne beantworte, nochmal zurück. Auch die Frage, wie gehen wir jetzt um mit einer gewissen Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir sehen das mit einem lachenden, einem weinenden Auge. Natürlich merken wir die Zurückhaltung der Firmen auch ein Stück weit, wenn sie weniger Aufträge haben. Auf der anderen Seite ist dann die Bereitschaft, auch sich an Forschungsprojekten zu beteiligen, auch gerade im Bereich der vorwettbewerblichen Forschung, plötzlich wieder größer. Wir haben es in den letzten Jahren erlebt. Die Firmen haben gesagt, wir können gar nichts machen. Wir haben so viel zu tun. Wir würden ja gerne, und das ist alles spannendes Thema. Also da sehen wir vielleicht auch eine große Chance, jetzt in der Situation, wieder ganz gezielt auch Firmen da mit einzubinden. Und der andere Gesichtspunkt ist, jeder weiß, dass 500 Millionen für eine Batterieforschungszellenfabrik ausgegeben werden sollen. Das ist so ein Riesenprojekt, was von der Politik gesetzt wird. Und da wird eine 500 Millionen in so ein Projekt gesteckt. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass zum Beispiel mit einem Budget der AIF für die industrielle Gemeinschaftsforschung etwa 180 Millionen im Jahr 500 Projekte ganz konkret mit der Industrie zusammen gefördert werden und dass man damit eine enorme Breitenwirkung erreichen kann in allen Technologiebereichen, dann zeigt das schon, dass man da einfach statistisch gesehen schon eine viel größere Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg hat in dieser Vielzahl von Themen. Und da ist das, was die Frau Nienhaus auch gesagt hat, dass man nicht auf ein Thema setzt und dann merkt, es war es vielleicht doch nicht. Dort hat man einfach eine breite Unterstützung in der gesamten Wirtschaft. Und es gibt ja sehr gute Strukturen auch in Deutschland. Es gibt die angewandte Forschung, auch Fraunhofer wurde genannt. Auch in Baden-Württemberg gibt's ja mit den 13 Instituten der Innovationsallianz. Das sind Institute, die ähnlich aufgestellt sind wie wir, die zum einen aus öffentlichen Forschungsprojekten, aber auch ganz stark aus Projekten aus der Industrie finanziert werden und auch eine Unterstützung vom Land Baden-Württemberg bekommen. Und wenn man sich da vorstellt, dass in diesen 13 Instituten etwa 1400 Beschäftigte, etwa 150 Millionen Umsatz erwirtschaften. Da sieht man mal die Dimension, wo auch angewandte Forschung sehr stark in die Breite kommt. Und ich denke, damit kann man sehr, sehr gut unterstützen, wenn man in diesem Bereich auch noch mehr Mittel zur Verfügung stellen würde.
Deshalb wird ja auch über verschiedene Instrumente gesprochen. Wir haben auf der einen Seite als Instrument, als die Regierung vorbereitet, die steuerliche Forschungsförderung, also wo Unternehmen eine Förderung kriegen sollen für die Forschung in kleinem Maße, aber immerhin für die Forschung, die sie selber betreiben, dezentral damit dann auch entscheiden, wo sie eigentlich hinwollen und was ihnen wichtig ist. Und wir haben auch schon mehrfach genannt, Fraunhofer-Institute und andere. Aber das ist natürlich auch da immer eine de facto dann doch eine staatliche Entscheidung. In welche Richtung gestalte ich denn ein Fraunhofer-Institut? Wofür gründe ich denn ein neues? Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, also Fraunhofer-Institute für künstliche Intelligenz, das ist natürlich auch irgendwo erstmal staatlicherseits entschieden und damit de facto auch ein Stück Industriepolitik, weil ich damit zumindest die Chancen erhöhe, dass ich in dem Bereich dann auch zur Anwendung komme und zu Produkten und Märkten.
Ich möchte nochmal auf diesen einen Gedanken von Herrn Cilonka zurückkommen, weil ich den sehr interessant und auch irgendwie originell finde. Wenn die Auftragsbücher nicht voll sind, dann haben die Firmen wieder Luft, Zeit und Lust zum Forschen und zum Entwickeln. Laut Allensbach ist der Forschungsoptimismus derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 5 Jahrzehnten. Viele Deutsche haben Angst vor Digitalisierung und Jobverlust, vor sterbenden Industrien und vor dem Klimawandel. Vor diesem allgemeinen gesellschaftlichen Klima, wie erklärt sich da die Innovationsfreude von Unternehmen?
Sie erklärt sich, ehrlich gesagt, finde ich, genau dadurch. Die Unternehmen sind vielleicht ein bisschen schlauer. Sie setzen ihre Ängste in Tatkraft um. Ja, also ich glaube, es ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist der Grund dafür, dass Forschung wieder betrieben wird. Und wenn dann bestimmte Entscheidungen in der Politik auch noch getroffen werden, sodass die Unternehmen, die ja jetzt viele Jahre auch zum Teil gar nicht wussten, wohin läuft es eigentlich, dass die Unternehmen vielleicht mal wissen, wohin es geht und was die Politik sich vorstellt, in welche Richtung die deutsche Wirtschaft insbesondere in Sachen Klima gehen soll, dann wird sich da hoffentlich auch wieder mehr tun. Aber man kann natürlich auch noch mehr tun als Forschungsförderung, was ich auch ein super Instrument fände, wäre beispielsweise für einen beschränkten Zeitraum Unternehmen zusätzliche Abschreibemöglichkeiten für Investitionen zu geben, weiß nicht, für 5 Jahre oder so. Das regt dann auch an, endlich mal ein bisschen in den Standort Deutschland zu investieren, der für viele ein bisschen in den Hintergrund geraten ist vor anderen Ländern wie beispielsweise in Asien. Und das würde der Wirtschaft auch ebenfalls sehr gut tun.
Lisa Nienhaus von der Zeit. Sie ist dort in der Wirtschaftsredaktion. Dr. Andreas Zylonka, Leiter des Forschungsinstituts Edelmetalle und Metallchemie in Schwäbisch Gmünd. Und Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Wir diskutieren hier im SWR 2 Forum über das Thema mit aller Staatsmacht Märkte schaffen. Welche Industriepolitik braucht Deutschland? Derzeit findet die internationale Automobilausstellung statt. Alle haben gelesen, dass es ihr im Augenblick nicht so gut geht. Ihr fehlt ein bisschen die Richtung, die Orientierung. Es gibt sogar Unkenrufe, ob die Messe vielleicht irgendwann demnächst bald sowieso eingestellt wird, weil sie nicht mehr so richtig funktioniert, nicht mehr so wie früher. Und an diesem Punkt muss sich eine Autonation natürlich Gedanken machen, wie geht's weiter. In dem Strategiepapier von Altmaier aus dem Wirtschaftsministerium heißt es zum Beispiel Game Changer, also neue Dinge, die uns wirklich voranbringen. Das sei zum Beispiel Industrie 4.0, also die Verbindung von Maschine und Internet. Das Innovationstempo wird genannt. Und natürlich und zuallererst die Batteriezellenproduktion, in die jetzt, ich glaube, sogar 1 Milliarde investiert werden soll, damit man das Geschäft nicht den Asiaten allein überlässt. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ist das wirklich das Ei des Kolumbus? Der Staat hat schon mal investiert und lag granatenmäßig daneben. Beim Transrapid beispielsweise oder beim schnellen Brüter. Wie können wir sicher sein, dass der Aufbau einer Batteriezellenproduktion, aus der eine Firma wie Bosch beispielsweise schon ausgestiegen ist, weil ihnen das Risiko zu hoch war, wie können wir sicher sein, dass das nächste heiße Ding ist, der Game Changer?
Sicher sein können wir da gar nicht. Und das ist natürlich auch genau die Diskussion, die da geführt wird. Was ist denn die Rolle des Staates und was ist die Rolle der Unternehmen? Wenn wir genau wissen, dass die Batteriezelle entscheidend ist und wichtig ist für die Zukunft der Unternehmen in der Autoindustrie, dann stellt sich die Frage, warum die Unternehmen der Autoindustrie da nicht rein investieren. So umgekehrt, wenn wir in der Situation sind, dass wir sagen, naja, also eigentlich weiß man gar nicht so genau, ob man die Batterie im Augenblick, die Produktion oder die Technologie, die wir im Augenblick haben, ob das eigentlich der Weisheit letzter Schluss ist und ob es das ist, was dann Elektromobilität wirklich voranbringt, dann stellt sich die Frage, warum da überhaupt rein investiert wird. Also dieser Punkt aus der Industriestrategie von Herrn Altmaier ist nach meinem Dafürhalten einer der kritischeren.
Ich kann da vielleicht aus ganz aktuellen Forschungen auch bei uns im Institut etwas dazu sagen. Vielleicht grundsätzlich, ich glaube, dass wir viel eher mit Wasserstoff fahren werden, als dass wir mit batteriebetriebenen Autos fahren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in Batterieentwicklung und Batteriefertigung zu investieren, ist immer gut. Denn egal, welche Systeme wir diskutieren, wir werden Speichermöglichkeiten brauchen. Es ist nur die große Frage, ob wir wirklich mit 1,5 Tonnen Akku durch die Gegend fahren oder ob wir nicht lieber die 1,5 Tonnen Akku in unseren Keller legen, wo es überhaupt keine Rolle spielt, wie schwer der Akku ist, und dort einfach Energie speichern und dafür mit den 3000 Litern, die wir an Heizöl verheizen würden, auf der Straße rumfahren. Ich denke, im Moment ist die Diskussion so stark fokussiert auf das eine Thema Elektromobilität mit Batteriebetrieb. Ich denke, der Energiemix, der im Moment benutzt wird, um Strom zur Verfügung zu stellen, auch für die batteriebetriebenen Fahrzeuge, stellt keine wirkliche ökologische Wende dar. Erst wenn es uns gelingt, die vielen Windräder, die ja auch bei Netzüberlastung abgeschaltet werden müssen, einfach diesen Strom zu nutzen, zu speichern, zwischenzuspeichern, Wasserstoff herzustellen, Transportmöglichkeiten für Wasserstoff zur Verfügung zu stellen und das Ganze gesamtgesellschaftlich von der gesamten Relevanz auch für die Klimaauswirkungen zu sehen, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Und daher kann ich sagen, es ist gut, in Batterieforschung zu investieren, auch bei Arbeitsmaschinen, bei Kleingeräten. Wir werden Akkus in jeder Form brauchen. Das ist ein ganz klarer Trend. Wir brauchen auch für Brennstoffzellenfahrzeuge natürlich eine Pufferbatterie. Wir brauchen Hochleistungsbatterien, die sehr schnell große Energiemengen rekuperieren können, also rückgewinnen aus dem Bremsvorgang. Das hat ganz starke Auswirkungen. Auch zum Beispiel, wenn ich weniger bremsen muss, habe ich weniger Feinstaub. Das ist eine ganze Kette von positiven Dingen. Und ich glaube, eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung dieses Themas bringt uns da sehr viel weiter, als jetzt auf einen einzelnen Punkt zu setzen. Und wir haben uns seit 15 Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit Materialien für die Brennstoffzellen. Es hat sich dort enorm viel entwickelt. Wir haben selbst sind wir jetzt dabei in der dritten Generation einer Mikrobrennstoffzelle, die wir in einem völlig neuen Verfahren volladditiv also aufbauen und damit ganz andere Anwendungsmöglichkeiten sehen. Und ich denke, da ganz stark den Blick zu weiten über die reine Batteriefrage hinaus ist der richtige Ansatz.
Das finde ich auch total richtig. Ich bin auch kein großer Freund dieser Batteriefabrik-Idee. Allerdings muss man an diesem Punkt auch mal sagen, dass hier vielleicht der Staat was tut, weil die Autoindustrie über Jahre Dinge versäumt hat. Man fragt sich, wieso eine so mächtige und wichtige Industrie, wie das denen eigentlich passieren konnte, dass sie immer dachten, es läuft so weiter wie bislang und selbst wenn es sich ein bisschen verändert, wir steigen dann ein, wenn irgendwie die Technik soweit ist. Es wurde da viel zu wenig Geld ausgegeben, um neue Antriebe zu erforschen. Und da wurde definitiv auch die gesamtpolitische Lage falsch eingeschätzt, was man auch an den Anlagen in den Dieselmotoren sieht, die dann manipuliert haben. Also da ist die gesamte Autoindustrie oder zumindest der große Teil ist in die falsche Richtung gelaufen in Deutschland. Und das ist schon bemerkenswert und vielleicht dann auch nicht so verwunderlich, wenn der Staat dann irgendwas machen will. Ob das jetzt allerdings hilft, ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube nicht, dass man wirklich sagen kann, dass zu wenig in die Entwicklung, wir reden jetzt über Entwicklung oder Produktion, also in die Entwicklung von unterschiedlichen Antriebstechnologien gegangen wurde. Wenn man sich mal anguckt, vor welcher Herausforderung so ein Autounternehmen oder Zulieferer sogar noch stärker steht, die investieren müssen in Verbesserung von konventionellen Antrieben, weil die einfach auf lange Zeit auch noch eine wichtige Rolle spielen, vielleicht dann nicht mehr in Deutschland, aber international natürlich und man da auch technische Fortschritte erzielen muss. Zweitens Batteriebetrieb, drittens Brennstoffzelle. Dann gab es immer noch die Wasserstoff-Direktverbrennung, die mal stärker, mal schwächer mit war. Also der Technologiepfad, auf dem man sich weiter zu bewegen hatte, der war unklar. Und ist ja jetzt auch noch eine Diskussion. Wir haben sie gerade angerissen, Batterie oder Wasserstoff. Was ist denn das, was es langfristig bringt? Hybrid habe ich vergessen. Das kommt da auch noch mal mit hinzu.
So, und also E-Fuels.
Das ist von der Seite der Autohersteller natürlich eher ein konventioneller Motor. Dann. Aber die Investition in die unterschiedlichsten Technologien, das war halt sehr viel aufwendiger, schwieriger, teurer, als wenn man genau weiß, okay, ich habe hier meinen Diesel- und meinen Ottomotor und gehe damit jetzt weiter, wie das in der Vergangenheit dann auch mit der Fall war. Und ich glaube, das ist eine der Situationen, in denen die Autoindustrie nach wie vor steckt, dass die Unternehmen nicht wissen, und das gilt nicht nur für die Deutschen, das gilt auch für die japanischen beispielsweise, welche Technologie wird sich denn auf Dauer durchsetzen? Und man muss gucken, dass man auf dem richtigen Pferd sitzt, aber die anderen Pferde halt lange mitführen und das ist aufwendig.
Sollte der Staat mehr darauf achten, ein grobes Ziel vorzugeben, das grobe Ziel eine neue, klimaschonende, nachhaltige Mobilität, oder sollte er doch so konkret werden und sagen, wir stupsen euch jetzt mal an und stellen euch eine Batteriezellenproduktion hin? Indem man das tut, schließt man ja viele andere Möglichkeiten, die jetzt nicht gefördert werden, irgendwie aus.
Ja, man schließt die noch nicht aus. Die können sich ja trotzdem auch im privaten Sektor einfach weiterentwickeln. Und das werden
aber nicht so erfolgreich und mit mehr Konkurrenz wahrscheinlich und mit weniger Wettbewerbsfähigkeit.
Ja, also ich bin immer dafür, dass man versucht zu sein, dass die Politik versucht, da möglichst technologieoffen zu sein. Das ist so ein doofes Wort, das ist aber trotzdem die Wirklichkeit. Technologieoffen ist wichtig, damit nachher auch das Beste herauskommt. Aber man gerät natürlich an Grenzen ab dem Moment, wo so eine Technologieoffenheit auch umgesetzt wird. Sagen wir mal rein theoretisch, wir hätten jetzt alle möglichen Antriebsarten gleichzeitig. Was bräuchten wir dann alles für Aufladestationen und sonstige Orte verschiedenster Art und Infrastruktur, die es jetzt noch gar nicht gibt? Das heißt, man sollte schon versuchen, technologieoffen zu sein. Es gibt aber, glaube ich, leider irgendwann Grenzen. Die haben wir aber noch nicht erreicht, würde ich sagen. Aber ab einem gewissen Umsetzungsgrad muss dann auch mal eine Entscheidung getroffen werden, fürchte ich.
Es gibt so ein Wort aus diesem Papier von Peter Altmaier, seine nationale Industriestrategie. Das ist hoch umstritten und das lautet Size Matters. Die Größe ist entscheidend. Viele Ökonomen sagen, Wettbewerbsfähigkeit hat nicht unbedingt etwas mit Größe zu tun. Aber wenn man sich auf den globalen Märkten umschaut, dann sieht man halt den Protektionismus der USA. Dann sieht man die Industriepolitik Chinas. China hat eigens eine eigene Industriestrategie aufgelegt. Und schon deshalb, um international weiter konkurrenzfähig zu bleiben, muss Deutschland, muss Europa in irgendeiner Weise industriepolitisch etwas tun. Halten Sie diesen Gedanken aus dem Wirtschaftsministerium für nachvollziehbar?
Wir haben ja ganz viele weltweit erfolgreiche Unternehmen, die Marktführer sind in ihrer kleinen Nische, die kein Mensch kennt, weil sie im industriellen Prozess irgendwo mit eingesetzt werden, aber die extrem erfolgreich sind, ohne dass es da jemand auf Größe gepäppelt hatte. Wir haben Automobilzulieferer, die für jedes Auto dieser Welt Teile mitliefern, ohne dass es jetzt einen großen nationalen Champion-Autozulieferer gäbe. Es mag Bereiche geben, die solche Größenvorteile mit haben, dass man dann tatsächlich sagt, der europäische Markt als Heimatmarkt wäre zu klein. Aber selbst dann müssen wir darauf achten, dass wir nicht Wettbewerbsfähigkeit international gegen Verlust von Wettbewerb in Europa mit einkaufen. Also dieses Bahnbeispiel, das war ja genau die Diskussion. Haben wir am Ende nur noch einen Anbieter in Europa?
Siemens und Alstom, meinen Sie?
Genau, das war die Diskussion. Haben wir nur noch einen Anbieter, zumindest für einige Zeit in Europa, bis dann vielleicht ein chinesischer Anbieter mal mit hier auf den Markt eintritt, um damit einen großen zu haben, der international unterwegs sein kann. Also was da die Einschränkung von Wettbewerb im Heimatmarkt zugunsten der Chancen international angeht, bin ich sehr skeptisch. Es gibt da ja auch Instrumente, die wir bis in die 80er Jahre hatten, was Exportkooperation oder sogar Exportkartelle mit angeht, über die man dann auch vielleicht nochmal sprechen muss, bevor man an die Fusionskontrolle geht und bevor man einen Zusammenschluss der Großen dann mit einer extrem dominanten Stellung hierzulande zulassen müsste.
Margarete Vestager, damals noch Wettbewerbskommissarin, hat mal im Gespräch mit Altmaier gesagt, Zitat, lass die Chinesen Chinesen sein, wir wären lausige Chinesen. Sie sind viel besser darin. Das mag wohl stimmen, aber worin sind dann wir besser?
Also die Frage der Größe stellt sich ja bei vielen mittelständischen Firmen auch in einer ganz besonderen Weise. Viele Firmen, die so als die berühmten KMU, kleinen mittelständischen Firmen angesehen werden, sind ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Und es ist so diese Hidden Champions, so diese Familienunternehmen, die teilweise eine ganz starke Bedeutung auch im Markt haben. Und dort erlebe ich einen interessanten, ja wie kann man sagen, Umschwung. Während viele Leute noch vor 10 Jahren gesagt haben, wir müssen ins Ausland gehen, wir müssen in China produzieren, wir müssen billiger werden, sagen heute Vertreter dieser Firmen, ich gehe das Risiko nicht ein, in China zu produzieren. Dort habe ich Transportprobleme, dort habe ich politische Probleme, dort habe ich mit der verschiedensten anderen äußeren Faktoren ein Problem. Ich habe die Produktion zurück nach Deutschland geholt. Da habe ich alles im Griff. Da habe ich alles auch unter der Kontrolle. Ich habe alle diese Faktoren, Transportrisiken nicht. Und bei dem großen Grad an Automatisierung lohnt es sich plötzlich auch wieder in Deutschland zu produzieren. Und ich glaube, das ist ein Effekt, der sich jetzt ergeben hat in den letzten Jahren. Der wird viel zu wenig gesehen. Und ich glaube, wenn da immer auch der Standort Deutschland als Produktionsstandort ein Stück weit schlecht geredet wird, das ist gar nicht so. Wir werden ganz große Veränderungen natürlich auch durch Digitalisierung, durch Automatisierung haben, durch Robotereinsatz. Das wird auch in vielen Bereichen viele Arbeitsplätze kosten. Aber auf der anderen Seite, denke ich, wird Deutschland als Standort eine ganz große Bedeutung behalten. Und da muss man einfach sehen, dass dieses Thema Size Matters, ich glaube, dass gerade diese großen Mittelständler zeigen, dass sie manchmal auch von ihrer Flexibilität und Durchgängigkeit auch ihres Konzeptes diesen ganz großen Firmen deutlich überlegen sind.
Größe ist ja jetzt per se nichts Negatives. Also wenn ein Unternehmen erstmal von sich heraus wächst, würde man erstmal sagen, okay, solange es den Wettbewerb nicht beschränkt, kann es auch sehr groß werden. Allerdings Größe als Ziel, das finde ich dann doch etwas gefährlich. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, wo dann diese Größe als Ziel dann mal so ausgegeben wurde von der Politik. Also ein Beispiel stammt jetzt völlig fern der Autoindustrie oder überhaupt völlig fern der Industrie aus den Banken, wo man Deutsche Bank und Commerzbank zusammenschließen wollte. War ja auch eine Idee, die vom Finanzministerium beispielsweise sehr unterstützt wurde. Und da fragt man sich dann doch wirklich, gerade wenn es zwei Unternehmen oder Banken wirklich sehr, sehr schlecht geht, geht es denen denn irgendwie besser, wenn sie sich zusammenlegen? Oder werden die Probleme dann nicht noch potenziert, weil sie nicht nur sozusagen irgendwie aufräumen müssen, sondern gleichzeitig sich irgendwie noch zusammenfinden müssen? Und bei vielleicht erfolgreicheren Unternehmen kommt dazu, wenn man dann so einen Zusammenschluss wagt, dass möglicherweise halt der Wettbewerb beschränkt wird. Bei Siemens Alstom zum Beispiel. Und das ist dann am Ende womöglich schlecht für am Ende die Konsumenten, weil ein großes Unternehmen, das in gewisser Weise eine Teilmonopolstellung hat, am Ende immer die Möglichkeit hat, die Konsumenten auszunutzen.
Das, was die USA und was China da machen, das wird in der volkswirtschaftlichen Literatur mittlerweile als Wirtschaftsimperialismus benannt. Sind wir da ein bisschen zu blauäugig, wenn wir einfach auf die Stärke einer liberalen Wirtschaftsordnung vertrauen und sagen, wir brauchen den Staat nicht zur Hilfestellung, wir kriegen das auch so hin, Herr Barth?
Natürlich hat der Staat eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Und die er in Deutschland aber auch schon lange ausfüllt. Das gehört ja auch zu den Konzepten der sozialen Marktwirtschaft mit dazu. Also so die Idee, wir denken uns den Staat mal weg und die Industrie macht das schon, da sind wir weit von weg und das wäre auch nicht richtig. Ich glaube, wir sind tatsächlich manchmal ein bisschen zu blauäugig, was internationale Entwicklungen angeht. Wir haben, als die neue Seidenstraße das Konzept ins Leben gerufen wurde, wurde das hier im Wesentlichen erstmal als Infrastrukturthema diskutiert und nicht als eins, was auch mit Politik und mit Einfluss und auch mit wirtschaftlichem Einfluss mit zu tun hat. Wir sind davon ausgegangen, ja, China ist ein bisschen anders, aber wird ja marktwirtschaftlicher und dann sind die so wie wir und ansonsten ist das ein großer Absatzmarkt und eine große Werkbank und auch das ändert sich. Ja, China handelt anders, hat eine andere Wirtschaftsordnung und wir sind nicht so richtig gut aufgestellt. Wie gehen wir mit diesen Unterschieden eigentlich um? Also da sind wir manchmal, gucken wir unter das, was dann als Geopolitik betrachtet wird oder diese globalen Entwicklungen vielleicht ein bisschen zu wenig an. Aber Sie fragten eben, was sind denn die Stärken? Die große Stärke gerade Deutschlands ist seine Vielfalt, ist seine Innovationsfähigkeit, ist seine Flexibilität. Ja. Diese Innovationsinfrastruktur ist was ganz Besonderes. Eine andere Stärke sind seine gut ausgebildeten Leute. Ja, gut ausgebildete, insbesondere auch Facharbeiter, was es sonst auf der Welt ganz selten gibt. Aber das sind beides Stärken, die auch ein bisschen in Frage gestellt werden. Der gut ausgebildete Nachwuchs ist nicht mehr so zahlreich da, weiter gut ausgebildet, aber die Kopfzahl wird einfach kleiner. Wir reden stärker von Fachkräftemangel. Und was Innovation angeht, ja, das Potenzial ist da, aber wenn ich dann, Sie haben die Allensbach-Umfrage vorhin angesprochen, diese ausgeprägte Innovationsskepsis im Land betrachte, dann ist das schon auch ein Risiko, wenn der Optimismus durch Innovation Probleme lösen zu können fehlt.
Wenn die Demografie so weiter wirkt, wie es vorausgesagt ist, dann haben wir in Zukunft weniger Arbeitnehmer, weniger Fachkräfte, Sie haben es angesprochen, dann müssen sozusagen die Lücken irgendwie gefüllt werden. Logischerweise dann wahrscheinlich mit Produktivität und um die herzustellen, braucht es dann wiederum Innovation. Ist es ein Prozess, den man in irgendeiner Weise industriepolitisch, ich benutze das Wort nochmal, irgendeiner Weise anschubsen kann, stimulieren kann, vielleicht sogar steuern und kontrollieren kann? Oder ist das zu komplex?
Ich würde ehrlich gesagt eine ganz andere Lösung sehen als Sie und die hat nichts mit Industriepolitik zu tun, sondern wir brauchen einfach eine sehr gute Einwanderungspolitik, die wir nicht haben, und zwar für hochqualifizierte Einwanderer. Das ist ja in Deutschland seit der ganzen Flüchtlingsproblematik alles ein bisschen kompliziert geworden, aber nichtsdestotrotz brauchen wir das, insbesondere in Deutschland, aber auch in ganz Europa, weil es ja anderen Ländern auch nicht anders geht, dass uns sozusagen die jüngeren Fachkräfte ausgehen. Und das, finde ich, hat jetzt nichts mit Industriepolitik zu tun, sondern mit einer vernünftigen Einwanderungspolitik.
Und das ganz, ganz große Fernziel lautet dann ja noch, eine klimaneutrale Produktion aufzubauen. Das hat sich die EU auf die Fahnen geschrieben, Stichwort New Deal. Und ich glaube, das ist jetzt sehr deutlich geworden, auch in dieser Diskussion hier. Es hängt ja wirklich alles mit allem zusammen. Das heißt, wenn wir das Wort Industriepolitik nehmen, weil uns gerade kein besseres zur Verfügung steht, dann dürfen wir aber nicht nur an Industrie denken, sondern wir müssen im Grunde einen großen systematischen Zusammenhang konstruieren. Altmaier hat mit seinem Papier im Februar eine Diskussion angestoßen, aber wie hat sich die entwickelt? Hat sie sich fruchtbar entwickelt? Erkennt man jetzt die Zusammenhänge besser? Ist man bereit, über den Tellerrand zu schauen, den großen Bogen zu spannen? Oder ist man noch nicht so weit? Wo ist der Stand der Dinge im Augenblick in der Diskussion?
Ich sehe immer noch nicht so richtig, wohin die Diskussion führt. Und Herr Altmaier hat das ja als Anstoß für eine Diskussion, ein vorläufiges Papier sozusagen vorgestellt in seiner Pressekonferenz damals. Aber dazu gehört ja irgendwie dann auch ein Prozess, der das zum Abschluss bringt und dann sagt, das ist jetzt dann auch Programm der Bundesregierung und nicht nur ein von Herrn Altmaier in weiten Teilen auch selber geschriebener Diskussionsaufschlag. Aber Sie haben das Thema, also die Verbindung aus Klimawandel und Industrie ist natürlich eine ganz riesige Herausforderung für die Industrie und damit auch für unseren Wohlstand hier. Wie kriegen wir das beides tatsächlich zusammen? Und da reicht es nicht zu sagen, wir geben halt Klimaziele vor und dann müssen es halt weniger Emissionen werden, weil das sichert noch nicht, dass industrielle Produktion auch weiterhin hier stattfindet, sondern da geht es dann darum, tatsächlich zu gucken, wie können wir denn Industrie dabei helfen, dass sie den Weg in diese neuen Rahmenbedingungen und an diese neuen Anforderungen auch findet. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen ein großes Projekt, wo genau das passiert, wo Industrie, Forscher stark zusammengebracht werden. Da werden Modellvorhaben gemacht zur wasserstoffbasierten Stahlproduktion und vieles andere, was halt von alleine nicht passiert, sondern wo man dann auch auf dieses Ziel, Treibhausgase zu reduzieren, hin orientierte Innovation voranbringen muss und dann diskutieren muss, welche Infrastrukturen müssen denn beispielsweise dahinter liegen, wo ist denn dann auch die staatliche Aufgabe?
Herr Zielonka, ein irreales Ziel, Klima und Industrie zu verbinden?
Ich denke, es ist auf keinen Fall ein irreales Ziel. Man muss nur sehen, dass der Wandel in der Industrie hat ja in den letzten Jahren kontinuierlich stattgefunden. Auch die ganze Frage künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, Digitalisierung. Das war schon ein ganz entscheidender Umbruch in der Industrie. Und jetzt kommt dieses starke Thema Klima auch in der Öffentlichkeit zusätzlich noch dazu. Und das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Aber ich denke, wenn man neue Technologien denkt und sozusagen gezwungenermaßen jetzt sofort immer auch den Energieaspekt, den Umweltaspekt mitdenkt, dann ist man vielleicht einen Schritt voraus, vielleicht wenn man auch durch sanften Druck, weil die Rahmenbedingungen sich ändern, dort gezwungen ist, das auch in dieser Weise zu diskutieren, denke ich, sind wir auf einem guten Weg und wir können es durchaus auch kombinieren. Und das zeigen ja auch schon die Forschungsprogramme, die dann ganz stark auch mit dem Gesichtspunkt Energiewende steht da immer drüber, auch verbunden werden, wo dann ganz gezielt Projekte auch gefördert werden, die nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch ganz stark den Aspekt Klimawandel und die damit notwendigen Veränderungen mit nach sich ziehen. Ich denke, wir können in sehr positiver Weise beide Aspekte verbinden.
Da sind Sie ganz und gar ein Fortschrittsoptimist.
Ich sehe das auch als große Chance, ehrlich gesagt. Weil im Prinzip ist es ja so, dass wir, wenn wir jetzt vorangehen mit den tollen Klimaenergien, dass wir dann vielleicht auch in Zukunft damit Geschäft machen können im Ausland, wenn die anderen hinterherziehen. Das wäre ja der allerbeste Ausgang für die deutsche Industrie.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ich merke auch, dass so bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Diskussion, in allem, was wir auch tun, dass da eine starke Veränderung da ist. Das ist so selbstverständlich, diese Aspekte mitzudenken. Also es hat bei uns im Kopf sozusagen Klick gemacht und das ist, glaube ich, noch gar nicht angekommen, wie sehr das auch bei jedem Einzelnen auch sein ganz alltägliches Leben beeinflusst, dieser Gesichtspunkt, was können wir auch in dem Blick auf Klima tun. Und ich denke, das wirkt sich dann auch auf die Forschungsarbeit aus. Ich denke, da ist ein sehr positiver Trend. In diesem Sinne lasse ich mich gerne als Zukunftsoptimist hier einordnen.
Nun steht uns erwartbar ein heißer Herbst bevor. Die Konjunktur, der Brexit, die SPD, die Wahl in Thüringen, die Zukunft der GroKo und was da sonst noch so kommen mag. Ihre Prognose für das Thema Industriepolitik, werden wir das, wenn wir das alles überstanden haben, die politischen Turbulenzen, werden wir das dann fruchtbar weiter diskutieren können, Herr Barth?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine wichtige Diskussion. Wie muss sich Wirtschaftspolitik ausrichten, damit wir Industrie auch hier im Land weiter florieren haben und entsprechend Beschäftigung und Wertschöpfung mit haben? Ob das dann die Überschrift Industriepolitik, Industriestrategie ist, bei den Empfindlichkeiten, die es da teilweise auch gibt, oder ob es so bewusst gesetzt wird, ist vielleicht auch ein bisschen Semantik, aber über die Themen, die da drunter stehen, da muss ernsthaft diskutiert werden und da gibt es auch immer weiter Fortschritt.
Frau Nienhaus, im Augenblick haben wir ein starkes Narrativ pro Klima, kontra Autobauer. Glauben Sie, dass man das irgendwann mal so drehen kann, dass man das im Zusammenhang sieht? Industrie und Klima gehören zusammen und können sich wechselseitig befruchten.
Also das hoffe ich sehr. Ich war ja hier auch auf der IAA in Frankfurt und habe da Frau Merkel begleitet auf ihrem Rundgang über die ganzen Messestände. Und das, was am meisten auffiel, war der Protest, der dann plötzlich dort stattfand, von Greenpeace, die sich gegenüber dem VW-Chef und Frau Merkel auf die Autos gestellt haben und gegen Autos demonstriert haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, so kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, wir müssen von dieser Polarisierung weg und überlegen, wie können wir es denn zusammen schaffen? Ja, also wie können wir es mit der Industrie schaffen? Weil ohne Arbeitsplätze werden wir jetzt auch irgendwie kein Glück haben in der Zukunft. Und die sind nun mal zum großen Teil in der Industrie. Ich glaube, da müssen auch die NGOs mal einen Tacken runtergehen von ihrer Aufregung gerade.
Das war das SWR2-Forum zum Thema mit aller Staatsmacht Märkte schaffen. Welche Industriepolitik braucht Deutschland? Mit Lisa Nienhaus, Wirtschaftsredakteurin von der Zeit in Hamburg, Dr. Andreas Zilonka, Leiter des Forschungsinstituts Edelmetalle und Metallchemie in Schwäbisch Gmünd und Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen, und Dr. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Am Mikrofon war Thomas Ihm. Ihnen allen vielen Dank für diese Diskussion.